Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
der Wirtschaftsjournalistin und Autorin Margaret Heckel. Ich grüße Sie.
Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
Ich bin Miriam Rossius, auch ich freue mich auf unser Gespräch, nämlich bis 13 Uhr. Und da wird es sich unter anderem darum drehen, dass die Bundesrepublik deutschen IS-Kämpfern ihre Staatsbürgerschaft entziehen will. Die Frage ist juristisch und moralisch sehr brisant. Wie empfinden Sie die Diskussion darüber?
Naja, sie muss geführt werden. Es sind ja mehrere hundert Menschen, um die es geht. Nicht alles Deutsche, selbstverständlich. Mhm. Aber klar, wir müssen einen Umgang finden. Sie haben es schon angesprochen, ethisch sehr kompliziert. Wie kann man jemand mit deutschem Pass die Staatsbürgerschaft entziehen? Auf der anderen Seite wurden da Gräueltaten verübt und auch das muss beachtet werden.
Gleich ausführlicher dazu dann auch von unserer Korrespondentin, der Gesetzentwurf dazu vorliegt. Darf die Bundesrepublik deutschen IS-Kämpfern die Staatsbürgerschaft entziehen, wenn sie eine doppelte haben? CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ist unbedingt dafür. Sie argumentiert unter anderem, ja, das sei ein wichtiges Abschreckungssignal. Ist das für Sie ein nachvollziehbares Argument?
Nun ja, sie ist ja dabei, ihre Position zur inneren Sicherheit noch mal zu stärken und sich damit auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel abzusetzen. Und insofern, sie kämpft ja um den rechten Flügel ihrer eigenen Partei, die ja skeptisch gegenüberstehen oder skeptischer als die anderen. Und von dem her gesehen ist es strategisch absolut nachvollziehbar, dass sie sagt, hier müssen wir hart sein und der Staat muss eben zeigen, dass er handlungsfähig ist. Das ist ganz klar auch ein Manöver, eben potenzielle AfD-Wähler, die früher bei der Union waren, zurückzubekommen. Man kann es als durchsichtig ansehen, aber es ist eine klare Strategie.
Ich zitiere mal aus einem Text, der auf der Website der Bundesregierung steht, unter dem Stichwort Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit. Da heißt es, der Entzug der deutschen Staatsangehörigkeit ist nach dem Grundgesetz verboten. Und dann folgt aber der Satz, ein Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit darf nur aufgrund eines Gesetzes eintreten. So, jetzt haben wir die Situation, es gibt inzwischen einen Entwurf für genau so ein Gesetz. Das kommt aus dem Bundesinnenministerium. Und Gudula Geuter in unserem Hauptstadtstudio, die hat diesen Gesetzentwurf vorzulegen und sie weiß, was die entscheidenden Punkte sind.
Genau, also erstmal zu diesem konkreten Punkt. Es ist ein recht umfangreicher Gesetzentwurf, aber das Wichtigste ist eben dieser konkrete Punkt. Das ist ein Vorhaben, das CDU/CSU schon länger verfolgt und das auch im Koalitionsvertrag steht. Das will also nicht nur Annegret Kramp-Karrenbauer, sondern auch Justizministerin Barley sagt, sie will das. Derzeit ist es auch schon so, dass Leute, die neben der Deutschen noch eine andere Staatsangehörigkeit haben und die für die Streitkräfte dieses anderen Landes kämpfen, die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren. Das betrifft aber derzeit natürlich keine IS-Kämpfer, denn der IS ist kein Staat. Und ja, die Leute, um die es geht, haben ja gerade nicht die Staatsangehörigkeit IS, sondern sie haben die tunesische, die algerische oder sonst noch eine. Und vorgesehen ist jetzt eben das auszuweiten. Also auch wer für eine Terrororganisation kämpft, soll die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren, wenn er dadurch nicht staatenlos wird.
Sie hatten ja schon Justizministerin Barley erwähnt und dass im Koalitionsvereinbarung schon steht, dass es so ein Gesetz geben soll. Nun wirft die CDU der Justizministerin gerade vor, dass sie diesem Gesetz nicht zustimmt, dass sie das blockiert oder zumindest, ja, dass es so lange bei ihr im Ministerium liegt.
Das stimmt auch. Mhm. Das liegt schon längere Zeit dort. Und das liegt daran, wenn man sich diesen Entwurf anschaut, dass da doch erheblich mehr drin steht als dieser eine Satz. Und zwar ist das eine ganze Liste dessen, was die CDU/CSU schon lange im Staatsangehörigkeit will, was auch im Übrigen die Innenminister wollen, was aber eben nicht im Koalitionsvertrag steht. Also ein großer bunter Strauß an Regelungen und über einige davon kann man sich tatsächlich streiten. Also es geht immer wieder an vielen Stellen zum Beispiel darum, dass Ausländer in Zusammenhang mit dem Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit ihre Identität und Staatsangehörigkeit nachweisen sollen. Das klingt erstmal plausibel. Die Frage ist aber, wie einfach das in der Praxis eben tatsächlich ist, ob das in der Praxis nicht Stolpersteine sein können, die kaum zu überwinden sind. Das ist ein Punkt. Oder ein anderer Punkt ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit will, muss die alte aufgeben. Das ist klar. Aber bisher wird das in der Praxis so gehandhabt, handhabt, dass bei Flüchtlingen, die nach der Genfer Konvention anerkannt sind, man sagt, das ist nicht zumutbar, dass sie zu dem Staat hingehen müssen, der sie verfolgt, in die Botschaft gehen müssen und die Entlassung aus der dortigen Staatsangehörigkeit wollen. Und das soll eingeschränkt werden. Auch darüber kann man sich, wenn man will, streiten. Ein wichtiger Punkt ist aber noch, über den wir auf jeden Fall reden sollten, für diese IS-Frage, wer davon überhaupt betroffen wäre. Denn vielleicht
dann reden wir doch mal direkt darüber. Was bringt das Gesetz?
Es wird ja jetzt zum Teil die Rechnung aufgemacht, dass so und so viele Leute derzeit in kurdischen Gefängnissen sitzen und etwa jeder Dritte sei Doppelstaatler. Aber so kann man auf jeden Fall schon mal nicht rechnen. Erstens wird dieses neue Gesetz, wenn es denn kommt, wohl für keinen einzigen davon gelten. Weil, Sie haben es eben vorgelesen, Artikel 16 Grundgesetz sagt, die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Und das bedeutet, ein Verlust der Staatsangehörigkeit ist nur möglich, wenn die Gründe dafür nicht rückwirkend geschaffen werden. Also das heißt, es gelte nur für die, die künftig die Waffe in die Hand nehmen. So sagt es das Justizministerium und es spricht viel dafür, dass das tatsächlich so ist. Und ebenso wichtig, es würde nur für die gelten, denen konkrete Kampfhandlungen nachgewiesen werden können. Das ist erstmal, das wird nur ein kleiner Teil sein, das ist nicht ohne. Es bedeutet aber außerdem auch, es gilt eben nur für die, die man im Zweifel auch verurteilen kann. Das heißt also, es gilt nicht für die besonders problematischen, die man hier nicht einsperren kann und die man möglicherweise aufwendig überwachen müsste. Also das spricht nicht dagegen, dass dieser Punkt kommen wird, aber die Relevanz ist vielleicht geringer, als man meinen könnte für unser aktuelles Problem. Mhm. Das, was bleibt, ist natürlich das, was Annegret Kramp-Karrenbauer sagt, es hätte möglicherweise eine Signalwirkung.
Ich habe jetzt schon mehrfach gesehen, dass Frau Heckel skeptisch geschaut hat, auch die Augenbrauen hochgezogen hat. Was ist Ihr Eindruck? Wie wirkt das?
Naja, es hört sich erstmal wirkungslos es hört sich wie ein Schaufenstergesetz an, das eben das aktuelle Problem nicht löst. Das aktuelle Problem sind eben die Kämpfer, die tatsächlich dort bei den Kurden im Gefängnis sitzen, für die man eine Lösung finden muss. Der amerikanische Präsident Donald Trump hat jetzt mehrfach gesagt, die Staaten, aus denen diese Menschen kommen, müssen sie zurücknehmen. Und Deutschland muss schon einen Weg finden, wie man damit umgeht. Und offensichtlich löst dieses Gesetz das nicht, sondern ist eben so eine Art, wiederum so eine Art und Weise, wo der Staat eigentlich zeigen will, dass er stark ist. Aber wir werden dann sehen, dass er eigentlich schwach ist. Und das ist eben fatal. Also, weil dann versprechen wir den Bürgern und Bürgerinnen sozusagen, der Staat kann was machen gegen diese Menschen, die aus Deutschland kommen und IS-Kämpfer sind. Und tatsächlich können wir es nicht. Das führt zu Enttäuschungen und wäre dann kontraproduktiv.
Entzieht sich Deutschland der Verantwortung? Das ist was Sie gerade auch zu verstehen gegeben haben, dass Deutschland sich eben der Verantwortung entzieht, zumindest in Zukunft. Ne? Also in dem Fall hat Donald Trump dann auch recht. Man mag ihm ja vielleicht nicht in so vielem recht geben. Aber wenn er sagt, die müssen Deutschland erstmal verantwortlich für deutsche Staatsangehörige.
In der Tat, es gäbe natürlich schon auch noch die Möglichkeit, das europäisch zu diskutieren. Das wird ja auch besprochen, dass man die eben vor den Europäischen Gerichtshof stellt. Aber dann stellt sich auch die Frage, wo tun wir sie hin, wenn wir sie zurücknehmen? Also bauen wir sozusagen irgendeine Art von europäischem Gefängnis, wo man die dann also für die Gerichtsverhandlung dann einsperrt, ist schon sehr fragwürdig alles.
Gudula Geuter, Sie haben ja auch angesprochen, dass die Beweislage im Einzelfall oft sehr schwierig ist. Also kann man Gefangene überhaupt verurteilen, wenn wir jetzt von denen sprechen, für die dieses neue Gesetz noch gar nicht gelten kann? Hängt da nicht an dem Gesetz, an dieser ganzen Frage unglaublich viel dran, was noch Jahre dauern wird, um das zu lösen? Ganz gleich, wie schnell das Gesetz verabschiedet wird.
Ja, also auch wenn wir eben davon ausgehen, dass dieses Gesetz für diese Leute noch nicht gelten würde, dass es also nicht um die Staatsangehörigkeit, sondern um die strafrechtliche Verantwortung geht, da gibt es die Fälle durchaus. Es gibt ja die Leute, die in sozialen Netzwerken ihre eigenen Gräueltaten dokumentiert haben zum Beispiel. Und es gibt ja auch schon eine ganze Zahl von Verfahren, die der Generalbundesanwalt oder auch die Staatsanwaltschaften in den Ländern führen. Das heißt, das ist nicht aussichtslos. Es betrifft aber eben nur einen Teil. Das Ganze geschieht im Ausland und das muss man eben von hier aus erstmal nachweisen können. Und dafür braucht man dieselben klaren strafrechtlichen Belege, die man für andere Taten auch braucht.
Gudula Geuter, Margaret Heckel, ich danke Ihnen für diese Runde soweit. Es ist Freitag, einer der Fridays for Future, die sind uns inzwischen schon vertraut. Aber heute ist ein ganz besonderer. Denn in Hamburg, da war Greta Thunberg bei den Demos der Schülerinnen und Schüler dabei. Wir hören sie mal.
I am very proud to stand with you here today in Hamburg. You, the German students, have made history and you should be very proud of yourselves.
Ihr schreibt Geschichte, ihr solltet stolz auf euch sein, hat Greta Thunberg an diesem Vormittag in Hamburg gesagt. Frau Heckel, ich weiß nicht, seit wann Sie diese Demonstrationen schon verfolgen, aber hätten Sie gedacht, dass die so an Fahrt aufnehmen würden?
Ich finde es außerordentlich interessant, dass die Schüler sich davon so begeistern lassen. Ich finde es auch wichtig. Es ist ihre Zukunft. Sie müssen handeln. Und dafür sind natürlich diese Formen, weil sie auch so bekannt wurden, global eigentlich mal gut. Aber bleiben kann es natürlich nicht so. Also es geht sicherlich nicht, dass sie jeden Freitag der Schule fernbleiben. Und deswegen wird es eben jetzt sehr spannend sein, ob es den Schülern und Schülerinnen gelingt, eine andere Form dafür zu finden, die effektiv ist, aber mit der sie ihre Ziele erreichen eben. Und die Ziele sind ja doch eine Änderung der Politik. Dafür müssen sie sich mal einarbeiten in die Materie. Das ist kompliziert. Dann werden sie auch feststellen, ja, da gibt es dann auch alle möglichen Probleme und so schnell geht es vielleicht doch nicht. Aber das wird spannend zu sein, wie ernst Sie das jetzt meinen.
Also richtig gut eingearbeitet hat sich ja Greta Thunberg in das ganze Thema, klar. Und sie ist ja so etwas wie die Leitfigur und hat dem Kampf für Klimaschutz ein Gesicht gegeben. Aber es findet inzwischen eine unfassbare Überhöhung statt. Glauben Sie, das könnte der Bewegung auch schaden? Also der Fokus ist ja ganz stark auf Sie auch ausgerichtet.
Ja klar, also so kann es auch nicht bleiben, weil es ist ja unmöglich für eine Person tatsächlich eine weltweite Bewegung dann zu koordinieren. Also wenn das tatsächlich Nachhall finden soll oder nachhaltig sein soll, dann muss sich da eine Organisation rausbilden. Und das ist natürlich sehr viel komplizierter, wie diese doch eher spontanen Demonstrationen, die natürlich durch die sozialen Medien weltweit dann auch sehr bekannt wurden. Aber das zeigt eben auch die Geschichte. Das wird jetzt sehr viel schwieriger werden, das in Organisationen zu überführen, die effizient weiterarbeiten.
Ja, womöglich ist das ja etwas, was Greta Thunberg auch anstoßen kann. Vielleicht hat sie auch dazu Ideen. Zutrauen würde ich ihr das durchaus. Dieses popkulturelle Phänomen, was sich um diese junge Frau gebildet hat, lässt sich das eigentlich noch rational erklären?
Müssen wir doch gar nicht. Warum müssen wir alles rational erklären? Also sie ist einfach die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort, die das Richtige sagt. Ja? Und das war schon immer eigentlich der Auslöser oder für Dinge, die bleiben und die richtig auch tatsächlich dann Geschichte machen, wie sie es ja in ihrem O-Ton sagte.
Ich habe die Frage deshalb gestellt, weil ich es ein bisschen bedenklich, nenne ich es mal, finde, wie sich das verselbstständigt hat. Auch die Polarisierung, die damit verbunden ist. Also viele stoßen sich daran, fühlen sich unfassbar provoziert, weil diese junge Frau sich irgendwie außerhalb der Norm bewegt. Also 16 und dabei politisch extrem versiert. Ein Mädchen mit Haltung, ein zorniges Mädchen mit Asperger-Syndrom. Sie wird oft unglaublich unfair angegangen.
Ja, aber nur deswegen konnte sie ja so schnell so bekannt werden, weil sie diese vielen Facetten in sich trägt und eben genau diese emotionalen Reaktionen hervorruft. Wenn sie jetzt sozusagen jemand ganz Normales wäre, dessen Gesicht wir auch leicht vergessen, dann hätte sie das gar nicht schaffen können, nur weil sie so viele Ecken und Kanten hat, so widersprüchlich ist, so polarisierend wirkt, konnte sie überhaupt dieses Popphänomen werden. Und ganz ehrlich, das ist auch gut so, weil ob das jetzt, wie gesagt, ob es nachhaltig wird, entscheidet dann die Zukunft. Es kann genauso sein, dass wir in 3 Monaten nichts mehr drüber reden, vielleicht sogar schon in 3 Wochen. Und gucken wir mal. Soziales Phänomen.
Die Journalistin Margaret Heckel ist heute bei Studio 9 zu Gast. Sie sind studierte Volkswirtin. Lassen Sie uns darüber sprechen, welches Dilemma die aktuellen Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder vielleicht gerade offenbaren. Da hat nämlich heute die möglicherweise entscheidende Runde begonnen. Wenn Sie bei den Verhandlungen mit am Tisch sitzen könnten, was wäre Ihr Appell? Würden Sie gern mal mit der Faust auf den Tisch hauen?
Eigentlich schon. Es geht bei dieser Tarifrunde ja wieder nur in Anführungszeichen um Geld. Das ist natürlich enorm wichtig, aber die Arbeitswelt verändert sich rasant und es gibt eigentlich viele andere Themen, über die wir reden müssten, über die andere, wie zum Beispiel die Metaller, auch reden. Der öffentliche Dienst hängt da echt ein bisschen hinterher, was eben Probleme auslöst, weil er ist ja nicht mehr so attraktiv und diese Attraktivität nur wieder mit Geld herzustellen, es ist wichtig, gar keine Frage, aber eben nicht das Einzige.
Attraktivität ist ein sehr gutes Stichwort, als hätten Sie es geahnt. Matthias Kollatz, der Verhandlungsführer der Länder und Berlins Finanzsenator, hat dazu Folgendes gesagt.
Wir müssen unsere Leute auch motivieren durch Arbeitsbedingungen, dadurch, dass wir schnelle Einstellungsverfahren haben, durch die Aufgabe und eben auch dadurch, dass wir familienfreundliche Arbeitsverhältnisse anbieten. Bezahlwettläufe können wir nicht gewinnen. Ja. Trotzdem ist es so und es ist auch richtig so, dass die Attraktivität nicht, dass der Attraktivitätsabstand nicht zu weit werden darf.
Attraktivitätsabstand zur Wirtschaft im Unterschied zu dem öffentlichen Dienst als Arbeitgeber. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, es ist eine Phrase. Also ich höre es immer wieder, wir hören das immer wieder, aber das konkret mit Leben zu füllen, das scheint offensichtlich noch nicht gelungen. Sonst wäre vielleicht auch die Gewerkschaftsforderung nach 6% mehr Lohn nicht das, was einmal mehr so das Top-Thema ist.
Ja, klar. Und ich meine, das Wort alleine ist ja schon eine furchtbare Zumutung, ehrlich gesagt. Also wir wissen inzwischen einfach, dass Menschen, wenn sie gerne arbeiten, wenn sie sich wertgeschätzt fühlen, auch dann eben gute Leistungen bringen. Und ob das jetzt in jeder Behörde einfach so der Fall ist, muss wirklich dahingestellt sein. Gerade deswegen, weil die Behörden ja doch noch sehr oftmals antiquierte Arbeitsweisen haben und sehr hierarchisch aussehen. Sie denken an all diese komischen Berufsstufen, die es da gibt. Und sie in der Wirtschaft, in der freien Wirtschaft, da oftmals Modelle finden, die eben nicht nur besser bezahlt werden, sondern auch deutlich flexibler sind.
Also, dass man da andere Modelle finden muss, liegt eigentlich ja auf der Hand. Der öffentliche Dienst ist etwas, was wir alle finanzieren, was wir auch brauchen, natürlich. Aber wenn Steuereinnahmen sinken, zugleich natürlich die Forderung nach höherem Lohn auf dem Tisch liegt, dann heißt das auch, an anderer Stelle muss irgendwie etwas weggenommen werden. Und da muss man ja in irgendeiner Form rauskommen. Das kann überhaupt kein Modell für die Zukunft sein.
Ja, aber nicht unbedingt, weil, wie gesagt, die Finanzierungsspielräume, also wie viel Geld tatsächlich da ist, das ist schon ein Problem. Aber es bringt Ihnen auch nichts, wenn Sie jetzt besonders viel mehr zahlen, wenn die Arbeitsbedingungen vor Ort so schlecht sind, dass die Menschen einfach nicht gerne zur Arbeit kommen oder viel Fehlzeiten haben, oft krank werden. Das heißt, wir müssen es einfach lösen davon, dass es nur um Geld geht. Nein, es geht am Arbeitsplatz um ganz was anderes. Es geht darum, dass Menschen gut führen, dass Menschen Sinn in ihrer Arbeit finden. Und wenn Sie jetzt in so einer Behörde sitzen und Sie arbeiten nach Schema F und denken, das könnte man ganz anders machen und ich wüsste auch, wie man es besser machen könnte, aber Ihr Chef oder Ihre Chefin sagt, nö, geht bei uns nicht, dann ist es so demotivierend, da bringen auch 6% Lohn und Gehalt nichts. Und diese Diskussionen werden eben in den Behörden meiner Erfahrung nach seltener geführt als in der freien Wirtschaft.
Sie haben gesagt, die Metaller haben das besser gemacht. Wie ist das denn da gelungen?
Die Metaller haben eben genau hingehört, was ihre Mitglieder und Mitgliederinnen wollen und hörten da, wir wollen zum Beispiel flexible Arbeitszeiten. Wir wollen zum Beispiel die Möglichkeit, Auszeiten anzusparen, also mal mehr zu arbeiten, damit wir dann einen längeren Urlaub machen können, eine Weiterbildung machen können. Und die haben das eben aufgenommen in ihre Tarifverhandlungen rein und haben eben inzwischen einen Tarifvertrag, wo das möglich wird.
Das klingt erstmal gut. Andererseits muss man sich so eine Art Freizeitausgleich, so würde ich es mal zusammenfassen, ja auch leisten können. Also für die oberen Lohngruppen ist das sicher attraktiv, aber brauchen wir nicht auch so eine Umverteilung?
Das haben die Metaller eben gemacht. In der Tat, die unteren Lohngruppen kriegen dann Zuschuss dazu, wenn sie sowas machen. Die haben das nämlich bedacht. Also das ist ein sehr durchdachter, kluger Tarifvertrag, der in die Zukunft weist.
Wir haben eben darüber gesprochen, wie man Tarifverträge anpassen muss an unsere Situation jetzt heute im Jahr 2018. Jetzt sprechen wir über etwas, was mindestens genauso wichtig ist für uns alle. Wie können wir wohnen, wenn Wohnraum knapp ist und immer teurer wird? Margret Heckel, in den vergangenen Wochen, Monaten habe ich regelmäßig den Eindruck, das Wohnen ist sowas wie eine Art neuer sozialer Frage.
Auf jeden Fall. Es gibt eigentlich kaum ein Gespräch mehr, zumindest nicht mit Leuten unter 35, die sich hier an irgendeinem Punkt um das Thema Wohnen dreht. Und die Unmöglichkeit, in Ballungsräumen bezahlbaren Wohnraum zu finden, wo man eine Familie aufwachsen lassen kann. Und deswegen ist in der Tat die neue soziale Frage. Und wir müssen uns einfach so damit beschäftigen, dass wir neue Wege finden, intelligente Wege, clevere Wege.
Sie haben eine ganze Menge dazu recherchiert. Was wären intelligente und clevere Wege?
Also es kam ja jetzt gestern eine neue Studie raus, dass man eben auch zum Beispiel Parkhäuser bebauen kann, dass man Discountermärkte, Flachbauten bebauen kann, dass man eben in der Stadt nachverdichten kann. Und
Nachverdichten
auch wieder ein schlimmer Begriff.
Dass es Widerspruch hervorruft.
Ja, eigentlich auch ein negatives Wort, gell? Es klingt so negativ. Eigentlich ist aber sehr positiv, weil es bedeutet, dass man auf bestehenden Gebäuden oder bestehenden Flächen einfach obendrauf Wohnungen baut. Und das kann man inzwischen eben dadurch, dass wir sehr viel modulare Bauweisen haben, zum Beispiel Holzbauten, die können in irgendeiner Werkshalle vorgefertigt werden. Dann kommen ein paar große Transporter und hieven die da drauf.
Aber da meldet sich doch gleich der Brandschutz.
Nö, das ist eben auch so ein altes Vorurteil, das inzwischen gar nicht mehr stimmt. Es werden inzwischen Hochhäuser aus Holz gebaut, die bessere Brandeigenschaften haben als normale Hochhäuser. Also die Idee, dass Holz brennt und wir da irgendwie ganz gefährlich drin sind, stimmt heutzutage nicht mehr. Und der technische Fortschritt ist da ganz wunderbar. Und so könnten wir eigentlich in kurzer Zeit bezahlbaren Wohnraum schaffen, weil wir eben nicht mehr neue Flächen ausweisen müssen, weil die Infrastruktur schon da ist. Wir müssen nur einfach neu denken, uns von Vorurteilen lösen.
Ist ein Vorurteil auch, dass in die Höhe bauen immer bedeutet, hohes Haus wirft viel Schatten, Straßen werden dunkler, da möchte dann keiner mehr wohnen?
Naja, das gilt wahrscheinlich für 20 Stockwerk hohe Gebäude, aber ob jetzt ein Gebäude 2 oder 5 Stockwerke hoch ist, das macht, glaube ich, nicht viel aus. Und wenn Sie da mit Balkonen oder was auch immer arbeiten. Und ehrlich gesagt, wenn das jetzt auf die Straße Schatten wirft, wo ist das Problem sozusagen?
Ja, kann man so oder so sehen. Ja. Aber nochmal ein ganz anderer Aspekt. Diese Berliner Initiative Deutsche Wohnen enteignen macht ja gerade ziemlich viel Schlagzeilen.
Das kann man natürlich machen. Also das ist eine politische Initiative, die haben legitime Gründe, aber es ist wieder so ein Ablenkungsmanöver. Ja? Da kann sich jetzt jeder drüber aufregen, der eine findet es gut, der andere findet es schlecht. Summa summarum wird da keine einzige Wohnung neu geschaffen, keine einzige Wohnung. Ja? Das löst das Problem überhaupt nicht. Das ist einfach ein Nebenkriegsschauplatz, wo man sich die Köpfe einschlagen kann und hitzige Reden halten. Um neuen Wohnraum zu schaffen, brauchen wir andere Wege. Da hilft uns das überhaupt gar nicht.
Den Wohnraum, den wir dann neu schaffen, den sollten wir eigentlich von vornherein auch gleich anders ausstatten. Also die Innenräume. Wir sollten nämlich bedenken, dass unsere Gesellschaft immer älter wird, dass immer mehr Leute vielleicht gerne in Alters-WGs wohnen möchten, in Patchwork-Familien. Das ist ja schon so lange ein Thema, was wichtig ist. Darüber sind sich irgendwie alle einig. Die Konzepte dafür gibt es aber selten so als großen Wurf. Es gibt immer so einzelne Leuchtturmprojekte.
Und genau deswegen ist es ja so wichtig, dass wir modular bauen, zum Beispiel mit Holz. Weil wenn wir das tun würden, wären wir nicht nur viel, viel schneller und auch preiswerter, sondern wir könnten eben auch genau diese Konzepte verwirklichen. In so einer Bauweise können Sie die Räume verschieben, Sie können die Trennwände rausmachen. Also Sie haben natürlich tragende Wände, logischerweise. Aber Sie können die dann auch verändern, je nach Lebenssituation. Also das gibt's alles schon. Wir tun's nur nicht. Wir könnten's morgen haben eigentlich.
Was Sie nicht hören konnten, während Sie diesen Song gehört haben, dass Margaret Heckle und ich noch weiter übers Wohnen gesprochen haben. Es ist ja wirklich eine spannende Frage. Und die Zukunft beginnt ja immer heute. Darum, Frau Heckle, haben Sie schon angefangen zu planen, wie Sie im Alter mal wohnen möchten?
Natürlich, ich denke darüber nach. Also auf jeden Fall mit Freunden, aber eben auch so, dass wenn einer krank wird, dass es die Möglichkeiten gibt, den oder diejenige zu pflegen. Das heißt, dass eben jemand, der pflegt, dort unterkommen muss mit seiner Familie. Und es muss eben sehr flexibel sein, weil sich unsere Ansprüche ständig verändern. Und Flexibilität schaffen wir eben nur mit modularen Konzepten.
Margaret Heckle, vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Dankeschön.
Ich bin Miriam Rossius.